Traditionelles Vedanta. Antworten auf existenzielle Fragen.
Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe Om Shanti 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 Om Frieden Frieden Frieden.
Ja, aber machen wir hier weiter erstmal mit der mit dem Verstehen. Und zwar hatten wir uns ja beschäftigt die letzten Male auch damit, wie man erfolgreich wird. Das war das zweite Kapitel. Wie wird man erfolgreich? Und das dritte Kapitel, was ich gerne auch heute abschließen möchte, ist dann halt die Schöpfung. Und es geht halt hier darum, ja, sich einen Überblick zu verschaffen, wie es geht, dass wir einerseits immer sagen, ja, es gibt halt Bewusstsein, Existenz, das ist das, was es wirklich gibt, aber ja, woher kommen diese ganzen Dinge hier? Ja, warum ist das da? Und es geht also hier darum, das zu erklären, also hier eine Brücke zu schlagen. Wir machen das halt, ja, indem wir schrittweise vorgehen. Das ist viel Stoff. Zum Teil kommen da die Gehirnwindungen auch sehr stark in Arbeit. Also mir ging das auf jeden Fall, wo ich das schon oft gehört habe und immer wieder darüber nachgedacht habe. Ja, aber vielleicht schon vorweg einen Satz, den James auch hier geschrieben hat. Also diese Lehre ist nicht dazu gedacht, clevere Konzepte über den genauen Ablauf der Schöpfung zu zementieren, sondern es geht eben hauptsächlich darum, ja, das Prinzipielle zu verstehen. Ja, wir müssen jetzt nicht jede genaue Stelle verstehen, jedes Element, wo ist das da? Ja, das brauchen wir jetzt nicht denken. Wir müssten halt nur genau verstehen, wie dieses Panchikarana geht, dieser Satz der Aufteilung und Verfünffachung. Ja, wir müssten halt nur irgendwo entdecken, ah, da kommt das. Sondern es geht halt um das Große und Ganze. Also, dass also wir verstehen, okay, das hat alles eine gewisse Ordnung, das hat eine gewisse Vorgehensweise, eine gewisse Struktur, es gibt Erklärungen dafür. Und dann können wir uns dabei auch wieder auf das Wesentliche beschränken, ja, konzentrieren. Es ist also ein technisches Kapitel, das den Prozess der Schaffung der Welt und der Menschen beschreibt. Ja, und sowas gibt es ja in allen, ja, Religionen auch, vielleicht wenn ihr euch so an die Schöpfungsgeschichte im Christlichen erinnert, ja, da gibt's halt dieses mit, ich habe auch nur noch so dumpfe Erinnerungen, ja, mit den 7 Tagen, wo dann die einzelnen Teile der Schöpfung erschaffen wurden, ja, und das kann man sich so ähnlich vorstellen, nur halt technisch, ja. Es ist wichtig, um zu verstehen, was du erlebst, ja, damit wir halt wissen, warum sind die Dinge so, wie wir sie sehen oder erleben. Und es ist auch wichtig, um Einflussmöglichkeiten auf unser Leben zu bekommen oder auch zu verstärken. Weil wenn wir wissen, dass letztendlich alles ein Wirken der Gunas ist, dann haben wir halt zwei Möglichkeiten. Entweder können wir das Wissen über die Gunas benutzen, um unsere Erfahrung im täglichen Leben zu verändern, zu verbessern. Ja? Oder ich kann das Wirken der Gunas sehen und erkennen und dadurch ja letztendlich auch diese Kette zurückverfolgen bis zu mir, bis zu meiner Natur, bis zu Bewusstsein. Weil letztendlich kommt alles aus Bewusstsein raus, aus mir. Ja, es kann halt sein, dass ich ja nur an der Oberfläche kratze, dass ich halt mich nur mit diesen oberflächlichen Erscheinungen beschäftige und mich davon erdrückt fühle. Aber wenn ich halt diese Zusammenhänge kenne und weiß, alles kommt aus mir, alles kommt aus Bewusstsein, dann verändert das halt die Haltung dem gegenüber. Ja, wir fühlen uns halt nicht so sehr manipuliert, erdrückt, sondern ich sehe es halt als, hey, ich mache das. Ja? Ich bin dort am Werk. Das sind die beiden Möglichkeiten, aber da kommen wir auch dann im weiteren Verlauf noch zu sprechen. Ja, dann starten wir. Der Ausgangspunkt, Bewusstsein existiert vor der Schöpfung. Ja, weil die Welt sich aus Existenz oder Bewusstsein, was hier jetzt synonym gesehen wird, entwickelt hat und weil es nicht zweimal Bewusstsein gibt, war das, was wir erfahren, immer schon hier. Ja, also wir müssen uns dabei auch lösen von naturwissenschaftlichen Vorstellungen, wie die Schöpfung und auch die Entstehung von Menschen gedacht wird. Wir gehen eben davon aus, Bewusstsein, Existenz war immer schon da. Und aus dem heraus hat sich das, was wir jetzt sehen, entwickelt. Ja. Wir waren immer schon da und aus dem heraus haben sich Dinge entwickelt. Das naturwissenschaftliche Weltbild ist ja oft so, dass es erstmal nichts gab und irgendwann gab es einen Big Bang und dann entstand so eine Ursuppe, aus der heraus sich irgendwann Planeten gebildet haben. Irgendwann hat sich eine Struktur ergeben, die Planeten kreisen umeinander. Die Erde entstand, günstige Bedingungen entstanden, das Leben entstehen konnte. Irgendwann entstanden primitive Lebewesen, Einzeller, die komplexer wurden, Fische entstanden, die gingen irgendwann an Land, daraus wurden dann affenartige Wesen und irgendwann kam daraus Intelligenz, ja? Bewusstsein entstand daraus, Bewusstsein aus Materie. Ja? Und es kann halt sein, dass das in uns fest verdrahtet ist, aber aus der Sicht von Vedanta ist falsch. Ja? Die Vorstellung von Vedanta ist, Bewusstsein existiert bevor die Schöpfung erscheint, also vor dem Big Bang. Wir negieren nicht den Big Bang, sondern wir ziehen das Ganze halt nur noch ein bisschen weiter. Ja? Und aus dieser Sicht ist eben diese Vorstellung, dass es erst lange Zeit nur Materie gab und daraus dann irgendwann Bewusstsein entstand, ist halt ja limitiert. Und wenn man wirklich genau nachdenkt, macht es auch keinen Sinn. Ist euch das schon mal passiert, dass aus irgendwas trüben Dumpfen auf einmal was Intelligentes rausgekommen ist? Zum Stein oder? Ist eine Suppe. Macht das Sinn? Jetzt, wenn ihr euch von der Prägung löst, von dieser Alltagsprägung. Natürlich kann es sein, dass da immer noch Zweifel bestimmt sind. So viele Menschen haben mir das gesagt und jeder sagt das um mich herum. Aber wir wollen uns natürlich davon ein Stück weit lösen und wirklich genau hinschauen. Okay, guckt halt, was bei euch, in euch möglich ist. Ja, die Kraft in der Existenz, die ihr schafft, wird Maya genannt. Maya wird eben als etwas gesehen, was auch immer da war. Maya ist genauso ewig. Ja, das Potenzial, etwas zu erschaffen. Und das Potenzial war da. Und wenn also die Schöpfung entsteht, dann wird diese Kraft aktiv. So ist die Vorstellung. Und diese Kraft, Maya, erzeugt die Welt aus Existenz oder aus Bewusstsein heraus. Maya ist ursprüngliche Materie und die Intelligenz, die sie formt. Ja, das heißt also, sowohl das Material als auch die Intelligenz, die etwas erschafft. Das wird jetzt noch genauer erklärt. Das dauert noch ein bisschen. Maya ist grobstofflicher als Existenz oder Bewusstsein, aber feinstofflicher als die Formen, die sich daraus entwickeln. Sie ist inaktiv und in der Lage, Bewusstsein zu reflektieren. Also Maya an sich ist inaktiv, nur weil Bewusstsein scheint, wird es aktiv. Ja, also es ist im Prinzip ein inaktives Konzept. Sie besteht aus drei elementaren Energien oder Kräften, Sattva, Rajas und Tamas. Die haben wir ja schon ein paar Mal kurz erläutert. Jede Energie hat eine bestimmte Qualität oder Guna. Okay, hat jeder schon mal gehört, wir haben schon mal ein paar mehr erläutert, aber es ist ja auch das zentrale Thema des Buches, das heißt also, wir nähern uns dem immer wieder an. Diese Energien sind alles, sind in allem und erschaffen alles. Ja, also die Vorstellung ist, dass alles, was wir sehen, alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir meinen zu sein, ja, letztendlich nur Guna sind. Ja. Das ist also eine Sichtweise, die wir uns jetzt angewöhnen wollen, dass wir also durch unsere oberflächlichen Wahrnehmungsmuster, die also immer Formen sehen, das ist Mensch, da ist das, hier. Das ist also, wie wir geprägt sind und wir wollen uns jetzt darin üben, dahin durchzuschauen oder das uns davon zu lösen und also alles als Spiel der Gunas sehen. Und das verändert unsere Weltsicht, ja, weil bisher sind wir darauf geprägt, nach Formen und Objekten zu schauen und uns danach zu richten, ja, mit denen zu agieren. Das soll auch nicht ganz weggehen. Um in dieser Welt zu bleiben, ist das auch notwendig. Ja. Aber wir wollen uns gleichzeitig so einen Röntgenblick, wenn man so Röntgenblick angewöhnen, wo wir auch in der Lage sind, alles als ein Spiel der Gunas zu sehen. Ja. Und hier ist also jetzt die Vorstellung, Maya nutzt, oder nach Maya ist, sind diese drei Gunas, mit denen diese Formen, ja, dieses Leben und diese ständige Veränderung der Formen erzeugt wird, projiziert wird. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, das kann man sich so vorstellen wie so ein Projektor hier mit drei verschiedenen Lichtern, ja, also blau, gelb, rot und Kombination, das wären die drei Gunas und Kombinationen davon erzeugen dann eine unendliche Vielfalt von Objekten. Ja. Das ist die generelle Vorstellung jetzt. Ja, der nächste Schritt ist Schöpfer und Substanz. Wir wollen uns jetzt Überlegungen einstellen, zu Schöpfer und Substanz. Normalerweise sind diese beiden Dinge verschieden. Ja? Der Schöpfer und die Substanz sind verschieden. Zum Beispiel ein Töpfer und Ton. Ich habe jetzt hier so ein Foto von einem Töpfer, der da so eine Töpferscheibe hat und mit deren Hilfe so einen Topf kreiert. Und da steht also eine Person und der hat Material in seinen Händen, das er halt formt. Bewusstsein ist die Substanz aller Objekte und Maya erschafft alles aus Bewusstsein heraus. Ja, Bewusstsein erscheint als Intelligenz und Wissen, die die Schöpfung formen. Das heißt, Bewusstsein erscheint als diese Welt, ohne sich selbst zu verändern. Das sind jetzt so diese mehreren Schritte. Also hierbei ist es also anders als bei dem ersten oberen Beispiel, ja, wo also der Töpfer und der Ton verschieden voneinander sind. Hier ist das Beispiel der Spinne. Ja, die Spinne kann man auch als Analogie sehen, die einerseits der intelligente Grund für das Spinnenweben, was sie gewebt hat, sind, weil die Spinne hatten halt eine Vorstellung, wie das Netz aussehen soll. Ja, die hatte halt bestimmte Kenntnisse, was sie braucht. Sie braucht irgendwo Äste, Gräser oder wo, was auch immer, wo sie das Netz festmacht. Und dann spannt sie ein bestimmtes Muster aus. Dieses Muster ist eingebaut in ihr. Ja, und gleichzeitig ist auch die Spinne der materielle Grund für das Spinnenweben, weil sie das Material aus sich selbst heraus erzeugt und daraus das Spinnenweben erzeugt. Das heißt also, hier ist es also anders. Die intelligente und die materielle Ursache sind eins. Also nicht wie bei Töpfer und Ton, sondern Maya ist sowohl der materielle als auch der intelligente Grund für die Schöpfung. Und ohne sich dabei selbst zu verändern. Ja, also verändert sich nichts. Und das ist auch, da gibt es eben dieses Beispiel von Umformung von Milch zu Käse. Ja, das ist das klassische Beispiel. Ja, ich wende auf Milch bestimmte Verarbeitungsschritte an. Glaube ich, irgendwelche Bakterien kommen dazu. Das ist dann so dieser Käsungsprozess oder wie er heißt, einsetzt, der die Milch gerinnt und daraus Käse entsteht. Und das kann ich halt typischerweise nicht wieder rückgängig machen. Ich kann nicht aus Käse wieder Milch machen. Hier ist es eben ein Schöpfungsprozess, der nicht zu einer Veränderung führt. Und das ist halt wichtig zu wissen, damit wir halt das entsprechend einschätzen können. Aber hier geht es jetzt, da kommen wir später noch genauer zu, hier geht es jetzt vor allen Dingen um diese drei Stufen der Schöpfung. Und James hat das hier eingeteilt in drei verschiedene Stufen oder Schritte, die auch natürlich sehr grob sind, wenn man so will. Ja. Und die erste Stufe ist eben der Ausgangspunkt, reines, reflektiertes Bewusstsein. Zweite Schritt ist ein reflektiertes Bewusstsein, wie ein matter Spiegel, nennt er das. Und die dritte Stufe ist dann nicht reflektierendes Bewusstsein, vorherrschendes Tamas oder das schwarze Loch. Das sind dann auch so diese Überschriften, die ich jetzt halt nochmal vorweggeholt habe. Das ist also in diesen drei groben Schritten läuft also Schöpfung ab. Ja, in den nächsten Folien gehe ich dann auf die Details ein. Erste Phase oder Stufe, dabei dominiert makrokosmisches Sattva. Und wir müssen uns auch jetzt bewusst machen, wir sind jetzt auf der Ebene des Makrokosmos. Also da sind jetzt noch lange keine individuellen oder Individuen, ja, sondern es ist halt alles eine große Ganzheit erstmal. Und in der ersten Phase dominiert makrokosmisches Sattva. Und existiert Gewahrsein und letztendlich kann man vorstellen, dass es einfach eine wissende Einheit. Ja? Also können uns vorstellen, ein großer See von Wissen. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine große Festplatte. Ja, eine große Festplatte, auf der Wissen ist. Ja? Die weiß einfach, aber es ist noch nicht mehr da, nur die Festplatte. Und nichts weiteres. Da sind schöne Pläne drauf, ja, viele Informationen, aber es ist noch nichts daraus entstanden. Ja? Ist vielleicht wie so ein, kann man sich so vorstellen, wie ein Plan von einem Haus, den ein Architekt gezeichnet hat. Ja, vielleicht ein Architekt und ein Statiker, ein Bauingenieur, ja, der hat nach Angaben, die vorher der Bauherr irgendwie gemacht hat, ja, ich erinnere mich noch, wie ich da gesessen habe, so überlegt habe, ah, wie groß soll unser Haus sein? 10 mal 10 Meter Außenlänge oder fehlt vielleicht irgendwas? Ja, okay, machen wir 10 mal 12, ja, überlegt, so ein paar Grundentscheidungen trifft man und daraus, das gibt man in einem Architekt und der macht daraus eine Zeichnung und dann ist ein Plan erstmal gut. Und nichts weiteres. Kein Haus, nur eine Idee, nur ein Plan. Und wenn man irgendwie dann nicht mehr will, plötzlich könnte man immer noch sagen, ich bezahle den Architekten und dann bleibt es nur ein Plan. Nur bei der Idee könnte man die auch so sehen, es ist nur ein Plan. Und dann geschieht weiter nichts. Okay, und dieses Wissen oder dieser Wissende ist, also das ist Allwissen, alles ist darin enthalten. Da sind ewige Wahrheiten drin, Kräfte, Gesetze, Strukturen sind dort beschrieben, eine Ordnung, wie diese Schöpfung aussehen soll. Ja, zum Beispiel kann da drin stehen, ja, wenn es irgendwann mal Menschen gibt, dann sollen die 2 Augen, 2 Ohren, eine Nase mit 2 Löchern und einen Mund haben. Und da sind also Wahrheiten, Kräfte und Gesetze, welche die Schöpfung, die 3 Gunas, die 5 Elemente, die Lebewesen und das Karma strukturieren. Also hier, ich hatte jetzt ein Beispiel genannt, zum Lebewesen. Aber wir können das auch sehen, ja, hier sollen nicht nur Menschen sein, die so in etwa aussehen, sondern ich erzeuge weitere Vielfalt von Wesen, Pflanzen, Tiere aller Art. Ja, gibt's ja so schöne Darstellungen von der Arche Noah, wie sie alle so reingehen. Könnt ihr euch vorstellen? Ja. Hat sich einer gedacht, ja, sowas soll dann geschehen da. Und Ishvara oder Gott, ja, das ist jetzt eben die Bezeichnung dieses Wissens, ist also Bewusstsein, das sich mit allem identifiziert. Ja. Also wenn man also mit den Dingen, die erschaffen werden sollen oder mit diesem Plan, das heißt also, Ishvara ist jemand, der sich denkt, ja, ich will was Schönes erzeugen, auch sich damit identifiziert, wenn man so will. Ja. Das ursprüngliche reine Bewusstsein ist mit nichts identifiziert. Ja, das muss man halt davon trennen. Also Ishvara ist also letztendlich dann diese Instanz, die sich damit identifiziert, mit diesem Plan und das, was da weiter raus dann entstehen soll. Weil Ishvara kümmert sich ja hier weiter drum, oder? Ist ja nicht auf einmal, dass wir irgendwie morgens wach werden und alle, uns ist alles tiefgefroren oder so. Oder wir wachen im falschen Bett auf oder was auch immer, oder auf dem Mond oder sonst irgendwas, sondern geht weiter, irgendwie, der meint es schon gut mit uns, oder? Dieses Schöpfung, nicht die Person, das Prinzip. Funktioniert. Irgendwie. Ja, das ist also die erste Phase, ein schöner Plan, großer Plan. Zweite Phase, in der dann makrokosmisches Rajas dominiert und Sattva in den Hintergrund tritt. Rajas und Tamas, also die 2 weiteren Strahlen, die 2 weiteren Farben, kommen jetzt hinzu, ja, und die trüben diesen reinen Spiegel. Also hier war das noch ein schöner, klarer, großer See, super Plan, aber noch nichts weiter umgesetzt. Ja, aber wenn ich halt das weiter umsetzen will, muss halt Rajas und Tamas dazukommen, aber damit kommt natürlich dann auch ja, eine gewisse Unreinheit in das Ganze. Ja, weil wir wünschen uns zwar alle Das nur einfach nur unsere perfekten Pläne umgesetzt werden, aber wenn halt Rajas und Tamas dazukommen, verändert das alles. Ja. Und das ist halt wichtig zu sehen. Also der Rajas und Tamas drüben diesen reinen Spiegel, aber Tamas kommt eben erst später. Rajas, Tamas kommt in der dritten Phase dann ins Spiel. Rajas, der Urknall, auch hier genannt, oder Big Bang, verursacht Avidya, Selbstignoranz oder Unwissenheit. Das heißt also, dieser, wenn man sich das so vorstellen will, wird aus diesem See von des Wissens werden halt Unwissenheit drübergelegt oder kommt da rein ins Spiel. Und in diesem Schritt bedeutet das, dass dieser große Spiegel, wenn man das sich so vorstellen will, zerschlagen wird in viele kleine Teile. Das war vorher ein großes Wissen, und das wird jetzt zerschlagen in kleine Splitter, die verstreut werden. Und diese Splitter spiegeln Gewahrsein in Form von unendlich vielen unterschiedlichen Lebewesen wider. Und Lebewesen erscheint als reflektiertes Bewusstsein und materieller Körper. Also wir können, wenn Rajas aktiv wird, wird aus diesem ruhigen Gebilde ein zersplittertes und lebendiges Gebilde, ja, symbolisch. Ist jetzt nicht so, dass tatsächlich ein Spiegel zerschmettert wird, sondern dieses reine Gebilde des idealen Plans wird halt so lebendig gemacht. Und dadurch wird es halt zersplittert. Okay? Könnt ihr euch das vorstellen? Weil nur dann, wenn ich halt viele kleine Gebilde habe, kann daraus was Dynamisches entstehen. Sondern es ist einfach nur ein großer, ruhiger See. Aber Schöpfung ist eben kein großer, ruhiger See, sondern was Dynamisches. Hier entstehen jetzt Jivas, begrenzte Wesenheiten. Prajna, Jiva genannt, das ewige Individuum. Ja, ewiges Individuum bedeutet letztendlich auch einfach nur so so eine Grundstruktur. Ja. Zum Beispiel bestimmte Eigenschaften. Man könnte jetzt also Jiva sehr allgemein beschreiben, beispielsweise mit einem individuellen kausalen Körper, feinstofflichen Körper und physischen Körper. Das wäre jetzt eine sehr abstrakte Beschreibung. Ja, und den physischen Körper könnten wir jetzt auch nochmal beispielsweise unterteilen in verschiedene Kriterien. Es könnte verschiedenste Tiere mit deren Strukturen, könnte beispielsweise Wirbeltiere, Säugetiere unterscheiden. Ja, also wie das so in der Biologie gemacht wird. Also es bedeutet auf jeden Fall eine abstrakte, allgemeine Beschreibung, wo jetzt noch keine einzelnen Individuen entstanden sind. Die werden dann praktisch später daraus abgeleitet. Erstmal wird nur die allgemeine Schablone erstellt, wenn man so, in eine Plätzchenform. Ja? Plätzchenform, aus der man viele kleine Plätzchen erzeugt. Ja? Also erstmal nur die Grundform. Ja, und darin eingebaut, in diese Grundform, ist eben diese Identifikation mit dem reflektierenden Medium. Ja, wir hatten ja jetzt gesagt, diese Splitter können also reflektieren, eingebaut in dieses ewige Individuum, in diese Grundform, ist eben die Identifikation damit. Ja, weil wenn das nicht eingebaut wäre, dann könnte es sein, dass das Leben hier ziemlich uninteressant wäre, oder? Wenn sich hier keiner von euch mit dem Körper identifizieren würde, dann könnte so ein Leben nicht entstehen, wie es hier ist, oder? Wenn jeder sich nur mit Bewusstsein identifiziert, alle nur glücklich sind, weil sie Bewusstsein sind, dann könnte es sein, dass hier vieles nicht passiert, oder? Ja, und eben der Glaube wird da auch eingebaut. Ich bin ein eigenständiges Wesen. Die Bewusstheit, über die Jiva verfügt, gehört zum ursprünglichen reinen Bewusstsein. Das ist halt wichtig, dabei zu wissen. Und das ist eben oft nicht der Fall. Jiva ist sich das nicht bewusst. Er denkt, die Bewusstheit ist meins. Oder? Denkt ihr das nicht? Seid ehrlich. Aber das ist nicht eine Eigenschaft von Jiva, sondern das ist immer die Eigenschaft von Bewusstsein. Nur das Bewusstsein kann uns bewusst machen. Niemals diese grobste, also dieser Körper und auch nicht der feinstoffliche Körper, was dahinter steht, also Manas, Bodhi, Amkar. Bewusstheit gehört immer zu Bewusstsein. Und alleine das immer schon zu wissen, das ist gut, wenn man das weiß. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wichtig ist, eben zu unterscheiden. Dass die Bewusstheit nicht aus diesem Splitter herauskommt, ja, es ist ein Wesen, sondern die Bewusstheit ist das ursprüngliche Bewusstsein, bin ich. Also wenn immer etwas, wenn Bewusstheit da ist, dann bist du es. Und damit kannst du dich auch immer erkennen, als Bewusstsein. Feinstofflicher und Körper und Kausalkörper. Jiva ist vielfältig und komplex aufgrund der vielen möglichen Kombinationen von Sattva, Rajas und Tamas und den fünf Hüllen, den Panchakosha. Ja, die fünf Hüllen, die sagen euch was, die fünf Hüllen sind einfach die Körper, ja, also diese Hüllen, ja, oder wir sagen, nennen sie kurz. Also es gibt eine grobstoffliche, die Nahrungshülle, ja, der Körper, das, was wir hier sehen. Füße, die kann ich sehen, meine Hände, wenn ich in den Spiegel gucke, kann ich auch den Kopf sehen. Das ist also die Nahrungshülle, Anamaya Kosha. Dann haben wir die Pranamaya Kosha, Energiehülle, auf einer feineren Ebene, ja, fließt Prana. Also ihr seht mich jetzt hier noch lebendig. Wenn wir jetzt hier eine Leiche liegen hätten, ja, wäre kein Prana drin, sondern da wäre nur ein physischer Körper. Ja. Hier fließt Prana. Ja. Dann nächste Hülle wäre Manumaya Kosha, Gefühle, Vijnanamaya Kosha, Gedanken, ja, also das ist die Ebene, auf denen ihr jetzt da sitzt und irgendwas fühlt, ja, ich fühle mich wohl oder nicht wohl, ich denkst vielleicht an das, was du später machst, oder vielleicht hast du kaum Gedanken oder gar keinen Gedanken, sondern bist Ekagrata, einpünktig, lauscht den Ausführungen, bist ganz im Teaching drin. Also das ist Vijnanamaya Kosha und dann gibt es noch Anandamaya Kosha oder Wonnehülle. Wenn du eben jetzt zum Beispiel sehr einpünktig bist, dann kann es halt sein, dass du dich gut fühlst. Ah, große Wonne, das ist die Wahrheit. Ich fühle mich gut. Ja, das wäre ein Geschehen auf Anandamaya Kosha. Ja, und auf diesen verschiedenen Hüllen gibt es ja letztendlich unendlich viele Kombinationen von Sattva, Rajas und Tamas. Ja, es könnte auch sein, dass beispielsweise bestimmte Teile davon mein Intellekt Vijnana Maya Kosha sehr sattwig ist, aber meine Emotionen ja relativ viel Rajas und Tamas enthalten. Ja. Weil ich am Intellekt immer sehr gearbeitet habe, den sattwig gemacht habe, klar gemacht habe, ihn trainiert habe, aber meine Art zu fühlen beispielsweise noch nicht. Ja, kann es halt sein, dass da grobe Emotionen sind, ich anderen Schaden zufügen möchte oder ich depressiv bin, ich kein Licht am Ende des Tunnels sehe oder was auch immer. Ja, also gibt es halt unzählige Kombinationen und das kann auch, ja, neben sehr viel Sattva kann auf einmal total Tamas auftauchen. Als einer auf einmal irgendwelche Eigenschaften hat, die tamassig sind. Ja, ja, und wenn ihr die Menschen um euch herum und euch selbst anguckt, dann erkennt ihr das vielleicht, endliche Kombinationen davon gibt, auf den verschiedenen Koshas. Ja, das Ganze oder Sattva ist von Rajas verunreinigt. Das Wissen des Jiva mischt sich mit Unwissenheit. Und dadurch sind die Jivas voller falscher Vorstellungen. Ja. Also, wenn das ursprüngliche Sattva jetzt mit Rajas gemischt wird, dann kommt eben Unwissenheit dazu. Und diese Unwissenheit erzeugt natürlich falsche Vorstellungen. Und die falsche Vorstellungen erzeugen Probleme, oder? Wenn ich halt mit den falschen Modellen durch das Leben gehe, kann es halt sein, dass ich immer wieder mit dem Kopf gegen Hindernisse stoße, gegen die Wand stoße. Ja. Das ist also die Ursache von Rajas. Und im nächsten Schritt, Unwissenheit. Avidya ist der Kausalkörper. Und der Kausalkörper verbirgt Bewusstsein vor den Jivas, die sich unvollständig fühlen. Das ist jetzt, hier wird es halt personifiziert. James wechselt auch mal ein bisschen die Perspektiven. Das ist jetzt hier nicht mehr so ganz makrokosmisch. Ja, ist ja so ein kleiner Sprung hier. Aber ich habe das jetzt halt so nachvollzogen. Aber prinzipiell ist also der Kausalkörper, ja, Ananda Maya Kosha, ja, der wird ja auch als Wonnehülle bezeichnet, aber die enthält letztendlich auch alle unsere, ja, oder letztendlich sind da alle Erfahrungen der Jivas und alle Karmas, alles, was auf die Jivas zukommt, gespeichert. Und die sind uns aber nicht zugänglich. Ja, die kommen immer auf uns zu, aber wir können die halt nicht direkt erkennen. Und wir können halt auch nicht durch diese, ja, das ist praktisch wie so eine Wand, wir können da auch nicht hindurchschauen und sehen, was auf uns zukommt und wie wir genau sind. Wir können erst recht nicht hindurchschauen und unsere Natur als Bewusstsein erkennen, ja, sondern wir sind praktisch, wir stehen vor einer großen Wolke und aus dieser Wolke kommen, laufen Dinge auf uns zu, Herausforderungen. Ja. E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Menschen, die von uns was wollen, Dinge, die uns zufliegen oder die weggehen. Also, und das ist etwas, was laufend geschieht. Und das ist eben der Kausalkörper. Die Vorstellung ist eben hier, dass dass eben Avidya erzeugt. Dass es halt so ein Schleier ist. Ein Schleier eine Funktion von Maya hier in der Form eben des Kausalkörpers. Ja, und das Bewusstsein ist also verborgen vor den Jivas und die fühlen sich dadurch unvollständig. Oder? Könnt ihr nachvollziehen? Sich unvollständig fühlen? Ja? Gut. Und gleichzeitig werden eben verlockende Objekte projiziert, von denen die Jivas glauben, dass diese sie vollständig machen würden. Macht auch Sinn? Habt ihr auch schon erlebt? Brauche ich nicht genau erläutern. Also, ihr habt euch schon mal so gesehen in einem großen Supermarkt oder vor einem Katalog, wo ihr blättert? Da fehlt irgendwas. Was könnte mich vollständig machen? Wenn ich dieses Ding bestelle, alles gut. Also das okay, brauchen wir nicht weiter erläutern. Okay, das war also die zweite Phase. Können es ja nochmal Revue passieren lassen, um uns das Wesen dessen nochmal bewusst zu machen. Ja, das heißt also, erste Phase war makrokosmisches Sattva, also nur ein großer Plan und letztendlich ein Wissen ist vorhanden. Sattva ist Wissen und letztendlich auch ist auf dieser Ebene alles gut, ja, weil alles klar ist. Ja, aber wenn jetzt eben in der nächsten Phase das alles zersplittert wird und eben die Identifikation mit diesen Splittern und der Glaube, ich bin eigenständig, entsteht, dann kommt eben entsteht ein anderes Spiel, ja? andere Sichtweise. Okay, das waren also jetzt diese zwei Phasen. Und die dritte Phase, jetzt kommt halt Tamas ins Spiel. Ja? Erste Phase, daran sind die jetzt strukturiert. Erste Phase Sattva, zweite Rajas, dritte Phase Tamas. Und man kann sich halt vorstellen, es wird einfach Tamas, riesige Mengen von Tamas erzeugt. Und eine Analogie ist halt hier ein schwarzes Loch. Das ist ja sehr, sehr dichte Materie, die praktisch auch Licht aufsaugt. Ja? Und die praktisch alles aufsaugt. Ja? Und ich habe, glaube ich, schon mal was gesagt, dass die momentane Physik beschreibt ja 95% der Masse des Universums als dunkle Materie und dunkle Energie. Wir wissen halt nicht, was das ist. Und wurde ein Foto gemacht von einem schwarzen Loch. Ja, das ist eben Ishvara. Das sind die Gunas. Ja, das wäre jetzt diese dunkle Materie und dunkle Energie wäre eben wären die Gunas. Ja, Tamas, schwarzes Loch. Und Materie. Wie bitte?
Nur Tamas.
Ja, nur Tamas kann man halt sehen. Ja. Weil Rajas und Sattva sind noch subtiler. Ja. Und man kann es ja auch nicht direkt sehen. Also nach allem, was ich gelesen habe, man kann eben indirekt schließen, dass es eben nicht die Elemente sind, die wir eben von der Erde kennen. Ja. Soweit kann man das sehen. Also man kann schließen, da ist irgendetwas. 95% im Universum besteht aus etwas, was wir nicht kennen. Aber was es genau ist, ist uns nicht zugänglich. Ist der Wissenschaft nicht zugänglich. Materie ist eine ewige Substanz, auch so ähnlich wie eben bei den Jivas. Jiva als ewiges Individuum gibt es auch eine Grundstruktur von dieser ewigen Substanz, ja, die einmal geschaffen wurde und ja praktisch dann vervielfältigt werden kann. Und diese Substanz entwickelt sich, ja, von einer bestimmten Perspektive natürlich scheinbar nur, ja. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass sie sich entwickelt. Ja, wir gehen halt davon aus, dass Materie und die entwickelt sich. Ja, wie zum Beispiel ein Kind. Das ist erst nur so ein kleines Gebilde und es entwickelt sich. Dann wird daraus ein Baby, dann Kind, Jugendlicher und so weiter. Und da geht es jetzt halt um diese Entwicklung von Materie. Der nächste Schritt, ja, Wenn wir also wir knüpfen also jetzt eine Materie an, und es geht jetzt weiter, es entstehen fünf subtile Elemente. Und die entstehen aus dieser ursprünglichen Materie. Ja. Ursprüngliche Materie wurde geschaffen und daraus entstehen fünf subtile Elemente. Und das ist halt nötig, die Jivas brauchen eben jetzt, das wird jetzt später nochmal genauer erklärt, aber die Jivas brauchen eben irgendwas. Die brauchen halt hier was zu tun. Ja? Weil sonst brauchst du. Das heißt also, es gibt fünf subtile Elemente. Und es soll eben eine Welt erschaffen werden zur Erfahrung der Jivas. Die Jivas sind interessant. Ishvara ist also, für den ist das uninteressant. Ja, der möchte das halt erschaffen. Aber der Ishvara oder Maya ist reines Sattva. Es ist halt nicht beteiligt an der Welt, an der Interaktion. Ja, sondern der will es halt nur erschaffen und die aktiven Elemente sind immer nur die Jivas. Das ist auch wichtig zu verstehen. Ja, kommen wir später zu. Ja, und dann kommen jetzt die fünf Wahrnehmungsorgane. Hören, Tasten, Sehen, Schmecken und Riechen. Und die entstehen aus Sattva. Und da hat ja James hier diese wunderbaren... Nein, das ist der falsche. Das ist dieses Schaubild, ja, was ihr auch dann im Buch seht. Ja, da orientieren wir uns jetzt dran. Hier sind dann die fünf Wahrnehmungsorgane, sind hier unten links. Obwohl man muss immer aufpassen, hier ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Instrumenten und Organen. Ja, da müssen wir gleich noch mal genauer drauf achten. Aber es zeigt sich dann mit der Zeit. Also die fünf Wahrnehmungsorgane und Sattva manifestiert sich als geistige Instrumente. Zweifeln, Manas, also Geist, Entscheiden, Buddhi oder Intellekt und Handeln, Ahamkara. Ja, das ist hier oben. Also die Wahrnehmungsorgane und die geistigen Instrumente, ja, mit den jeweiligen Funktionen, die sind Sattva-Zugang, die entstehen aus Sattva. Okay? Und Sattva ist ja Erkenntnis und das sind also unsere Erkenntnismöglichkeiten. Hier für Sinneswahrnehmung und das eben auf einer höheren Ebene durch Zweifeln. Also wenn uns Objekte unterkommen, dann entsteht da ein Zweifel. Wenn uns einer was verkaufen will, meinst du das ernst? Das wäre halt so eine Funktion, entscheiden will. Entscheide ich mich beispielsweise dafür, nein, ich will das nicht kaufen. Und ihr Ego würde dann das umsetzen und sagen, nein, ich möchte jetzt nicht, gehen nach Hause.
Was bedeutet denn das V?
V bedeutet Vasanas.
Was ist das?
Vasanas. Vasanas sind Samskaras, kennst du den Begriff? Samskaras, das sind Eindrücke im Unterbewusstsein, im Prinzip die Nachwirkung deiner früheren Handlungen. Also Sattva manifestiert sich als diese geistigen Instrumente. Und es geht jetzt weiter. Handlungsorgane werden aus Rajas abgeleitet. Dann auch die Energiehülle oder Pranamaya Kosha. Bei uns im Yoga heißen die Pranavayus. Vayu bedeutet Winde. Prana, es gibt fünf Prana. Pranas oder Pranavayus. Und die Sanskrit-Begriffe sind eben Prana, Udana, Apana, Samana und Vyana. Also Atmung, das Abstoßen oder auch letztendlich alles, was mit dem Nervensystem zusammenhängt. Ja, Ausscheidung, Verdauen, Samana Vayu, ja, also Nahrung verdauen. Und Vyana Vayu ist also das Prana, was uns beweglich macht. Das heißt, zirkulieren lässt, uns beweglich macht. Und die sind eben hier aus, das sind halt Rajas zugeordnet, aus Rajas abgeleitet. Ja, also hier die aktiven Organe und die Pranas. Ja, also Handlungsorgane, also kann man sich ja vorstellen, Pranas ist beweglich, ist Rajas. Ja. Und Handlungsorgane, Füße, Hände, wir bewegen uns, ist halt Rajas, das bewegliche Element. Und ja, dadurch entsteht, ist also der feinstoffliche Körper aufgebaut durch die 5 Sinnesorgane, die 5 Handlungsorgane, die 5 Pranas, Manas, Buddhi und Ahamkara. Ja, das ist also, sind die wesentlichen Bestandteile des feinstofflichen Körpers. Und der feinstoffliche Körper ist aus Sattva und er reflektiert Gewahrsein und unterliegt der Veränderung durch die Gunas. Also das alles, was du jetzt als lebendig, als das Lebendige siehst, also wo du merkst, okay, da kommt was rüber, kommt ja, was Lebendiges rüber, das ist eben immer die Reflexion vom Bewusstsein in diesem feinstofflichen Körper. Von anderen Menschen, wenn man es jetzt personifiziert. Und wenn jetzt eben einer, ja, bestimmt, wenn der jetzt eben seine Hüllen gut poliert hat, ein Mensch, ja, dann schickt er halt viel Bewusstsein rüber und denkt so. Ja, und dieses, und dieser feinstoffliche Körper, der unterliegt eben auch der Veränderung durch die Gunas. Weil letztendlich unterliegt jedes Wesen der Alterung und letztendlich auch dem Tod. Jeder gut polierte Spiegel verschwindet hier. Ja, wenn der Körper, wenn der physische Körper abstirbt, ist er weg. Ja, irgendwo anders, wo er dann. Also insofern, wenn das kann man immer weiterdenken, wenn man da zu sehr von beeindruckt ist von irgendeinem Spiegel. Ja, Erfahrungen benötigen materielle Elemente und einen grobstofflichen Körper. Also wenn die Jivas hier Erfahrungen machen sollen, weil wir waren jetzt erst auf der feinstofflichen Ebene. Ja, wir waren hier bei diesem Ding auf der feinstofflichen Ebene und wir haben uns auch hauptsächlich hier darauf konzentriert. Und wir müssen aber jetzt noch irgendwie auf die grobstoffliche Ebene rüber und da ist der Übergangspunkt hier, das kommt jetzt. Also, wenn es richtig interessant werden soll, dann brauchen wir halt physische Körper. Ansonsten könnte man das auch alles irgendwie geistig ausleben. Habt ihr vielleicht den Film da gesehen, Matrix? Matrix, die werden doch da in irgendeine Maschine eingespannt, wo die dann da so da liegen. In so einem Raumschiff und dann erleben die das alles nur geistig. Dann kämpfen die da irgendwie. Das wird dann natürlich wieder gezeigt, aber es soll eben so dargestellt werden, dass das nur geistig ist. Aber hier ist das ja alles, ist alles sichtbar. Und dafür brauchen wir halt materielle Elemente und grobstofflichen Körper. Aus den subtilen Elementen werden grobstoffliche Elemente erzeugt. Aus diesen bestehen die Körper, mit denen die Jivas Karma ausarbeiten. Und das geschieht nach dieser Regel Panchikarana, der fünffachen Aufteilung und dann der Neukombination. Ja, also subtile Elemente werden aufgeteilt und wieder neu kombiniert, damit die eben miteinander interagieren können. Okay. Und das ist dann diese Seite. Das sind hier die subtilen Elemente, ist ja noch feinstofflich hier. Die sind subtil, feinstofflich. Ja, und daraus werden dann irgendwann diese grobstofflichen Elemente erzeugt, die ihr dann hier unten seht. Ja, und diese Übersetzung hier, das ist praktisch dann Panchikarana. Aber es ist halt relativ kompliziert. Aber die Grundzüge können wir noch erzeugen. Ja, also, das heißt also, es gibt auch auf der feinstofflichen Ebene irgendwann gibt es halt diese subtilen Elemente. Tanmatras genannt. Okay? Könnt ihr was mit anfangen? Mhm. Erst subtil und daraus werden die dann irgendwann grobstofflich. Und das sehen wir, diese Struktur, Sattva, ist eben zuständig für alle Erkenntnisprozesse, also Sinneswahrnehmung und geistige Prozesse. Rajas ist eben verantwortlich für Prana, Fluss von Prana und für die aktiven Organe. Und Tamas ist eben zuständig für die Elemente. Und jetzt werden subtile oder feinstoffliche Elemente erzeugt, die dann hinterher aufgeteilt werden und rekombiniert werden, weil die müssen eben auch miteinander interagieren. Ja, deshalb, wenn jetzt zum Beispiel die grobstoffliche Erde, springen wir jetzt hier, weil euch das so interessiert, die grobstoffliche Erde besteht aus der Hälfte der subtilen Erde, ja, und jeweils einem Achtel der anderen subtilen Elemente. Ja, das ist dann also auf dieser unteren Ebene, wenn wir jetzt hier nehmen, grobstoffliche Erde bedeutet, dass sich hier feinstoffliche Erde zur Hälfte nehme und von den anderen vier jeweils ein Achtel. Und das zusammen, also von den subtilen Elementen, das zusammen ergibt dann die grobstofflichen Elemente. Weil das ist eben halt auch nötig, weil die sollen ja miteinander interagieren. Ja, beispielsweise soll mal Feuer und Wasser zusammenkommen. Und wenn die aber jetzt vom anderen nichts wissen, ja, dann geht das ja nicht. Aber wenn halt in jedem Wasser und in jedem Feuer ist auch immer ein Achtel von allen anderen Elementen drin. Und dadurch können die miteinander agieren. Ja? Ist doch logisch, oder? Und deshalb, das ist der Hintergrund von diesem Panchikarana, der Aufteilung und Rekombination. Ishvara ist Bewusstsein plus Sattva, reines Sattva, und Ishvara genießt sich selbst als Sattva. Das hatten wir gerade schon mal kurz gesagt. Sich selbst genug, ein super Plan. Ich personifiziere das jetzt ein bisschen, einen guten Plan gemacht und ich erschaffe eine Welt, in der viele Jivas erschaffen werden, die sich erfahren können. Es läuft alles nach guten Gesetzen ab und ja, das ist also diese Ebene. Jiva mit Ignoranz, weil eben Rajas und Tamas hinzugefügt wurde, die genießen und leiden. Sattva wird eben verhüllt, verschmutzt durch Rajas und Tamas. Und ein angenehmes Leben ist nur bei dominierendem Sattva möglich. Das ist jetzt nur ein Ausblick auf später. Ja. Das ist eben die Lösung. Die Lösung ist eben, ja, Sattva zu stärken, zu kultivieren. Ja, denn das nächste hatten wir gerade schon erläutert. Alle grobstofflichen Elemente sind Mischungen. Mischungen aus feinstofflichen Elementen. Es gibt niemals eben nur reine Erde, sondern es sind eben immer Kombinationen, die ist halt nötig, damit es ineinander übergehen kann, dass es interagieren kann. Dadurch entsteht also große Vielfalt. Ja, durch diese angelegten vielen Kombinationen. Ja, die Effekte, die wir erfahren, sind die Gunas in einer Ausprägung der Gunas. Ja, das heißt also, alles, was wir wahrnehmen, ist letztendlich das Spiel der Gunas. Ja, das ist jetzt. Und das ganze diese ganze Lehre dient einerseits dem Training der geistigen Instrumente. Das habt ihr auch gerade gemerkt. Ja, ihr wart sehr aktiv, um diese Übersicht dazu verstehen, habt Fragen gestellt und so weiter. Und es ist halt gut. Wir sitzen also nicht dumpf rum und blättern durch unsere Social Media Apps oder sonst etwas, wo wir nur irgendwie konsumieren, sondern wir strengen uns an zu verstehen. Das ist also wichtig. Und es soll die grob- und feinstofflichen Hüllen der Gunas sollen halt irgendwie durchsichtig werden für uns. Das hatte ich am Anfang gesagt. Und es wird jetzt ein bisschen klarer, oder? Ja, wir haben also jetzt so eine Struktur aufgebaut. Ja, das heißt also, wir wollen, es kann halt sein, dass wir irgendwo hier mit dem identifizieren wir uns ja hier gerne. Ja, es kann halt sein, dass wir halt zu sehr programmiert sind auf irgendwelche Objekte hier unten. Ja, dass wir also drauf gedrillt sind, nur nach unten zur Materie zu gucken und da das Heil zu erwarten. Dass Mr. Right oder Mrs. Right oder der Lottogewinn kommt oder der, was auch immer wir Vorstellungen auf der physischen Ebene haben, was uns alle Probleme löst. Ja. Und es geht halt darum, durch das Teaching oder durch die Lehre der Gunas eben den Blick da nach oben zu richten. Hier. Ja? Also hier, weil da spielt die Musik. Ja? Hier. Von hier kommt alles. Aber wenn ich halt hier hypnotisiert bin und hier nach unten gucke, wo nur die ganzen Auswirkungen zu sehen sind, dann ja, gucke ich an die falsche Stelle, gucke ich in die falsche Richtung. Und deshalb soll mit der Lehre der Gunas wir geschult werden, dorthin zu gucken und dadurch auch uns damit genauer beschäftigen, das zu verstehen als unsere Natur. Aber das ist jetzt erstmal wichtig, das komplette Umdrehen unserer Aufmerksamkeit. Weg von den, ja, von dieser physischen Ebene, ja, sondern mehr hin zu den Gunas. Ja, das ist der wesentliche Zweck, warum wir auch dieses Buch lesen, warum es das Buch gibt und warum wir auch da uns durcharbeiten. Okay, Durchschauen der grob- und feinstofflichen Hüllen der Gunas. Und das haben wir gerade interpretiert als diesen Richtungswechsel. Und das geht also, indem wir uns mit den Gunas beschäftigen. Die Lehre der Entstehung der Schöpfung ist nicht gedacht, um schlaue Konzepte zu zementieren. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das ist etwas, was für eine Zeit lang wichtig ist, dass man zumindest versteht, das hat alles Hand und Fuß. Da hat sich einer was überlegt. Ja? Ishvara, der würfelt nicht oder so, da schüttet nur irgendwas zusammen, dann ist halt eine Struktur, eine nachvollziehbare Struktur drin. Transzendenz oder Veränderung. Die Gunas sind nur interessant, wenn du die geistigen Instrumente verändern möchtest. Ja? Also insbesondere, wenn du jetzt deine, ja, vielleicht Ausrichtung zu sehr auf Tamas, ja, also zu viel Rajas und Tamas in deinen geistigen Instrumenten erkannt hast und damit einhergeht, dass du zu sehr auf Materie, auf materielle Objekte fixiert bist, weil du nichts anderes siehst, ja, weil du eben einfach so programmiert bist, schau auf Rajas und rajasige, tamasige Objekte und nicht auf etwas, was ja auf Erkenntnis oder was still und klar ist. Und dafür ist es halt wichtig, das Guna-Teaching zu haben. Also dann zu lernen, ja, wie kann ich halt einen erleuchteten Lebensstil haben, der meinen Geist klar macht. Und ich meine Aufmerksamkeit immer weiter abziehen kann von grobstofflichen Dingen, ja, die meinen Geist weiter tamassig und rajassig machen. Dafür ist das Guna-Teaching wichtig. Aber es ist auch wichtig natürlich für das Transzendieren der Gunas. Ja, erkenne im Spiel der Gunas, Maya und Ishvara, die wiederum Bewusstsein und Existenz voraussetzen, also dich. ein wahres Selbst. Das hatte ich gerade schon hier anhand dessen auch hier erläutert. Also wenn du diese Zusammenhänge hier genau kennst, wenn du weißt, dass es hier Maya ist aktiv und das erscheint eben als diese, hier als Niguna, Sattva, Rajas und Tamas, wenn du das weißt, dann kannst du immer schließen, bei allem, was geschieht, du bist immer dahinter. Ja?
Wenn du diese Zusammenhänge kennst, das geht alles nur, weil Bewusstsein dort ist, weil du da bist,
nur, dann kannst du dich immer und überall sehen. Bei jedem Spiel der Gunas. Auch von Tamas. Wenn du weißt, auch wenn dein Geist tamassig ist, ja, und du, nicht klar denken kannst, weißt du ja, Bewusstsein. Bewusstsein ist da. Steht immer dahinter. Wenn du das hier verinnerlicht hast. Materie ist von dir abhängig, nicht umgekehrt. Ja, also hier in diesem Bild wieder, alles geschieht von oben nach unten. Von oben nach unten. Die Materie entsteht von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Und hier ist auch wieder wichtig aufzupassen auf unser naturwissenschaftliches Weltbild. Also nicht,
hier war eine große Suppe, ja, aus der dann die Planeten entstanden sind und dann sich Menschen gebildet und irgendwann kam auf einmal Sattva daraus.
Nein, umgekehrt. Also mach dir immer bewusst, wenn auf der Materie etwas geschieht, du bist nicht das. Ja? Identifizier dich nicht damit und versuche es aber natürlich zu verstehen, die Zusammenhänge. Ja, aus den zusammengesetzten Elementen entsteht das kosmische Ei. Kosmische Ei bedeutet, materielle Schöpfung erscheint in einer elliptischen Form. Ich gehe das jetzt relativ zügig durch. Und das Erschaffen aus einem schwarzen Loch, oder dann erfolgt das Erschaffen aus einem schwarzen Loch, makrokosmisches Tamas. Daraus entstehen unzählige Galaxien, Sonnen und Planeten. Und die werden eben entsprechend diesem Plan, ja, der Blaupause, die praktisch in Sattva enthalten ist, dann erzeugt. Und Menschen erscheinen dann als ewiger Jiva. Erfahrung ist Bewusstsein, das als intelligente, bewusste Wesenheit erscheint, die mit Hilfe eines materiellen Reflektors des feinstofflichen Körpers mit einem materiellen Feld im Austausch steht. Ja? Also das Bewusstsein ist die intelligente, bewusste Wesenheit, die letztendlich dahinter steht und die erscheint eben als eine Wesenheit, eine bewusste Wesenheit, die eben interagiert. Ja, so nehmen wir uns wahr. Ja. Wir stehen per E-Mails, wir sprechen mit anderen im Austausch, wir gehen irgendwo hin, die kommen zu uns. Und das ist eben diese Erfahrung, die wir machen. Das wäre jetzt die Perspektive, diese Beschreibung der Guna-Lehre dafür. Erfahrung ist Bewusstsein, das als intelligente, bewusste Wesenheit erscheint, die mit Hilfe eines materiellen Reflektors und auch der feinstoffliche Körper ist Materie, subtile Materie, mit einem materiellen Feld im Austausch steht. Ja, diese Lehre zeigt, dass wir Teil einer bewussten Schöpfung sind. Das ist ziemlich intelligent, oder? Nehmen wir jetzt mal an, dass es so stimmt, oder? Ist jetzt nicht irgendwie, ja, Gott hat da einen schönen Traum und hat mit einem Zauberstab Bing gemacht und dann war es da, sondern es irgendwie macht einen wissenschaftlichen Eindruck. Dass wir nicht von uns selbst erschaffen sind, ja, also letztendlich, da sind halt noch Prinzipien, also weder, wenn wir uns jetzt mit Jiva identifizieren, ja, wo wir ja noch von ausgehen. Wir haben das nicht gemacht. Okay? Dass unser Schicksal von Ishvara bestimmt wird, wenn wir es nicht selbst in die Hand nehmen. Ja, weil Ishvara, der hat halt eine große Struktur geschaffen, die läuft. Auch wenn wir wenn wir uns jetzt hier nur als Lamm oder als Opfer sehen, es läuft alles irgendwie weiter. Das Leben geht weiter. Das ist alles so eingerichtet. Ich kann mich vom Leben rumschubsen und treten lassen. Das geht schon alles. Ishvara hat für alles Lösungen. Er hat Standardprogramme, die dann ablaufen. Ja, oder wir können halt unser Schicksal in die Hand nehmen und sagen, ja, okay, ich will nicht das Standardprogramm, sondern ich will halt das Erkenntnisprogramm laufen lassen. Ja, nicht das Standardprogramm, Karma bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag abarbeiten und vielleicht darauf hoffen, dass der Märchenprinz kommt, der Lotto. Wir können mit Hilfe der Gunas unsere geistigen Instrumente beeinflussen, dass wir verstehen. Und wenn wir verstehen, wenn unsere geistigen Instrumente geeignet sind, dann können wir das Erkenntnisprogramm laufen lassen. Ja, also unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen bedeutet halt erkennen. Jetzt nicht die Materie manipulieren. Für uns hauptsächlich erkennen. Und das können wir in die Hand nehmen. Oder wir können halt sagen, ach, ich kann sowieso nichts machen, ich lasse alles weiterlaufen. Ich erkenne es nicht, ist mir zu kompliziert, lasse ich sein. Das ist die Wahl, die wir haben, oder? Wir sollten unseren freien Willen sehen, annehmen und nutzen, soweit es geht. Und eben nicht, das ist der Unterschied zu einem weltlichen Menschen, nicht um Objekte zu bekommen, die mir Sicherheit geben, Vergnügen oder Tugendhaftigkeit, sondern die mich frei machen. Ja? Und das frei macht uns, ja, hier jetzt in diesem konkreten Fall, halt die das Guna-Teaching nutzen, um ja, um uns zu sehen. Ja?
Dahin zu gucken.
Das geht nur, wenn ich halt meine Einflussmöglichkeiten annehme und anerkenne. Und dass unsere Jiva-Ichs nichts anderes sind als die drei Gunas. Das wäre jetzt so der nächste Schluss. Und ja, dass wir also lernen, mehr in diesen Kategorien der Gunas zu sehen, zu denken und auch zu handeln. Also das bedeutet also letztendlich auch ja ein Stück weit unpersönlicher. Ja, unpersönlicher zu denken, zu handeln, die Dinge unpersönlicher sehen. Als im Spiel der Gunas zu sehen, aber natürlich trotzdem, das kommt aber dann später, meine Einflussmöglichkeiten über das Management der Gunas auch zu sehen. Aber das ist der nächste Schritt. Oh.
Vedanta, ein Podcast von www.yoga-vidya.de.